Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Und ich sage einen schönen guten Morgen überall hin zu Ihnen an die Frühstückstische. Und wir sprechen heute ja über Arbeiten und arbeitsfreie Zeit. Am Samstag gehört Fatih mir. Vielleicht sagt er dem einen oder anderen dieser Slogan noch was. Damit wurde die Fünf-Tage-Woche erstritten. Das war Mitte der 50er Jahre. Also das heißt, an zwei Tagen frei in der Woche, daran sind wir hier in Deutschland schon eine ganze Weile gewöhnt. Jetzt gibt es Überlegungen, 4 Tage arbeiten, 3 Tage frei. Das klingt ja, finde ich, doch durchaus verlockend. Aber wie funktioniert so eine 4-Tage-Woche eigentlich? Darum soll es in diesen 2 Stunden hier gehen. Herzlich willkommen dazu. Schildern Sie uns gerne Ihre Gedanken, vielleicht auch Erfahrungen. Wir haben eine kostenfreie Telefonnummer für Sie. 0800 2254 2254. Kennen Sie ja wahrscheinlich schon. Oder Sie schreiben uns eine E-Mail, gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Vielleicht sind Sie ja auch Unternehmerin oder Unternehmer und Ihre Angestellten wünschen sich 3 freie Tage pro Woche, aber Sie fragen sich, wie ermöglichen? Fragen Sie unsere Gäste. Der Sozialwissenschaftler Stefan Sell und Philipp Frey, Arbeitsforscher, versuchen das wahrscheinlich dann hier zu beantworten. Schönen guten Tag, meine Herren.
Guten Morgen.
Sind mir zugeschaltet aus unterschiedlichen Städten. Herr Sell, Sie sind Professor an der Hochschule Koblenz. Wie frei, wie flexibel sind Sie eigentlich in Ihrer Gestaltung der Arbeitszeit?
Ja, im Grunde gehöre ich zu einer der wenigen Berufsgruppen, die eine extreme Flexibilität und Freiheit bei der Arbeitszeitgestaltung haben. Beispielsweise gilt ja auch das Arbeitszeitgesetz, was für Millionen Arbeitnehmer wichtig ist. Das gilt in unserem Bereich so nicht, sondern wir haben sehr viel Wahlfreiheit, natürlich abgesehen von den Vorlesungen und Seminaren. Wir können unsere Arbeitszeit frei einteilen. Das tun wir in jeder Hinsicht. Es gibt Kollegen, die da auch deutlich mehr arbeiten als die üblichen Arbeitszeitvorstellungen, die man hatte, aber auch Leute, die das ganz gut optimieren. Das hängt mit dieser Freiheit zusammen. Also wir haben auch keine Arbeitszeiterfassung. Das ist ein großer Mehrwert. Ich empfinde das als persönlich natürlich eine tolle Sache.
Also Professor Sell hat viel Freiheit in der Arbeitszeitgestaltung. Herr Frey, Sie als Arbeitsforscher am Karlsruher Institut für Technologie, sind Sie selbst oder fremdbestimmt?
Naja, also ich bin fremdbestimmt durch die Rahmenbedingungen, aber innerhalb derer kann ich auch mir die Arbeitszeit sehr frei einteilen. Es gibt vielleicht 2 kleine Unterschiede zu Herrn Sell, also der Arbeitsmodus ist, glaube ich, auch bei mir ähnlich, aber tatsächlich haben wir bei uns am Institut eine Zeiterfassung, was ich auch als Riesensegen empfinde, weil man dann nicht ohne Ende unbezahlte Überstunden macht. Gerade ist ja das Thema Arbeitszeiterfassung auch sehr prominent.
Und durch den Vorschlag oder beziehungsweise Gesetzesvorlage aus dem Arbeitsministerium.
Genau. Und was vielleicht auch noch ein kleiner Unterschied ist, dass ich tatsächlich eine 30-Stunden-Woche habe und die versuche ich auch so einigermaßen zu leben. Also mal ist es ein bisschen mehr und dann gleicht sich das mal anders halt aus.
Laut einer Studie des Umfrageinstituts YouGov würden 76% der Befragten gerne einen Tag in der Woche weniger arbeiten. Also sie würden die 4-Tage-Woche begrüßen. Das ist eine Umfrage aus dem vergangenen Jahr. Philipp Frey ist Arbeitsforscher und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Karlsruher Institut für Technologie, genauer in der Forschungsgruppe Digitale Technologien und gesellschaftlicher Wandel und flexible Arbeitsmodelle, wie zum Beispiel eben auch die 4-Tage-Woche, gehören zu Ihrem Untersuchungsfeld. Herr Frey, bestätigen Sie die Zahl, die ich eben gerade gesagt habe, also circa 3/4 für eine 4-Tage-Woche?
Ja, also grundsätzlich auf jeden Fall. Natürlich, solche Umfragewerte hängen immer so ein bisschen von Diskursdynamiken ab. Aber was vielleicht noch aussagekräftiger ist, dass in Unternehmen, wo eine 4-Tage-Woche eingeführt werden sollte, tatsächlich oft mit Standing Ovations auf diese Ankündigung reagiert wurde, und zwar minutenlang. Und was vielleicht auch sehr spannend ist, weit über 90% der Beschäftigten, die eine 4-Tage-Woche ausprobiert haben, zumindest im britischen Fall, auf den wir sicher noch zu sprechen kommen, wollen auf jeden Fall bei einer 4-Tage-Woche bleiben. Also da fallen dann auch so Aussagen wie, man kann sich gar nicht mehr vorstellen, zurück auf eine 5-Tage-Woche zu wechseln.
Denn in Großbritannien letztes Jahr, also 22, haben die einen Pilotversuch gestartet mit, ich glaube, es waren knapp 3000 Arbeitnehmer für ein halbes Jahr, die 80% der Arbeit, 100% Lohn.
Genau. Über 60 Unternehmen, 2900 Beschäftigte.
Welche Vorteile, wenn Sie die vielleicht mal so 3, 4 zusammenfassen, Herr Frey, sehen Sie denn in einer 4-Tage-Woche?
Ja, also für verschiedene Gruppen gibt es verschiedene Vorteile. Also die Unternehmen profitieren von motivierteren Mitarbeitern, haben es leichter mit Mitarbeitergewinnung. Die Mitarbeiterbindung steigt, die Produktivität steigt. Das wäre für die Unternehmen. Und die Beschäftigten berichten, dass sie eben eine bessere Work-Life-Balance haben am Ende. Mhm. Also, und das geht bis in so Kleinigkeiten rein, dass die Leute weniger Schlafprobleme haben, sich weniger gestresst fühlen, angeben, mehr Zeit für ihre Kinder zu haben, für ältere Verwandte und so weiter.
Machen Sie Umfragen in diesem Feld?
Ich nicht selbst, aber ich gebe gerade die entsprechende Studie raus, die diesen Feldversuch beforscht hat. Mhm. Und da wurde sowohl qualitativ, also es wurden Interviews durchgeführt, Gespräche geführt, und auf der anderen Seite wurden auch Fragebögen erhoben.
Also. Unser zweiter Gast ist Stefan Sell. Er kennt die Arbeitswelt aus ganz verschiedenen Perspektiven. Er ist ausgebildeter Krankenpfleger zum Beispiel, hat aber umgesattelt in den 90er Jahren auch für kurze Zeit das Arbeitsamt in Tübingen geleitet. Er ist Professor für Volkswirtschaftslehre, für Sozialpolitik und Sozialwissenschaften an der Hochschule Koblenz. Herr Sell, was die Befragten sich unter einer Vier-Tage-Woche vorstellen, das ist ja vielleicht auch ganz unterschiedlich. Welche Varianten gibt es?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn es gibt, anders als viele vielleicht denken, eben nicht die vier Tage der Woche, sondern dahinter verbergen sich ganz unterschiedliche Ausgestaltungsformen. Also nehmen wir mal Ihr Eingangsbeispiel mit den Befragungsergebnissen. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere, fast genau vor einem Jahr gab es schon mal eine kurze, heftige Diskussion über die Vier-Tage-Woche, als nämlich berichtet wurde, dass in Belgien die angeblich die Vier-Tage-Woche eingeführt wurde. Ganz korrekt, dort kann man wählen zwischen der Vier- und Fünf-Tage-Woche. Und da wurde dann auch sofort eine Umfrage gemacht, Mensch, wollen wir das auch in Deutschland? Und da waren auch über 70% ganz begeistert. Interessanterweise war bei der Umfrage damals, wurde nicht gesagt, dass diese Vier-Tage-Woche ein bestimmtes Modell darstellt, nämlich die Verkürzung der Arbeitswoche, nicht aber der zu leistenden Arbeitszeit. Mhm. Das heißt also, Sie müssen an den vier Tagen dann das Arbeitsvolumen bringen, was Sie an fünf Tagen bisher gemacht haben. Heißt also bei einer 40-Stunden-Woche, dass, und das hat man auch in Belgien ermöglicht, dass eben der normale Arbeitstag bis zu 10 Stunden statt 8 Stunden reichen kann.
Aber bei 100% des Lohnes dann, also da bleiben 100% des Lohnes.
Ja klar, weil es ändert sich ja auch das Arbeitsvolumen nichts. Aber ich glaube, die Vorstellung, die viele Hörerinnen und Hörer haben von einer Vier-Tage-Woche, ist tatsächlich die klassische, so nenne ich das mal, Form von Vier-Tage-Woche, dass nämlich wirklich die Arbeitszeit entsprechend verkürzt wird. Heißt also, ich bleibe in meinem Beispiel einer 40-Stunden-Woche, also große Vollzeit, dass sie tatsächlich dann eine 32-Stunden-Woche hätten, wenn sie statt 5 4-Tage arbeiten. Das wären 20% weniger Arbeitsvolumen, aber bei vollem Lohnausgleich. Das wäre sozusagen das, naja, klassische Modell oder das Modell, was wahrscheinlich auch viele im Kopf haben. Unter anderem, was aktuell zum Beispiel Ende des Jahres beginnt die nächste Tarifrunde für die Stahlindustrie, und die IG Metall fordert als erste Gewerkschaft für eine ganze Branche, nämlich die Stahlindustrie, will mit der Forderung nach einer Vier-Tage-Woche in dem Sinne, wie ich sie gerade beschrieben habe, in diese Tarifverhandlungen gehen, als Ankündigung jedenfalls. Ja. Also das wären die beiden Endpunkte. Und dazwischen gibt es natürlich ganz viele Sonderformen, die wir also sozusagen von flexibler Arbeitszeitgestaltung über die Arbeitswoche hinweg. Wir werden ja noch darüber reden. Es ist ja ein Unterschied, ob Sie ein Handwerks- oder Industriebetrieb oder ein Dienstleistungsunternehmen sind. Und auch da gibt es natürlich die Möglichkeit, die Arbeitszeit vom Volumen her zu verkürzen.
Herr Frey, wenn wir also jetzt über unterschiedliche Vier-Tage-Wochen sprechen, also eben die bei gleicher Arbeitsleistung, die eben dann in 4 Tagen bewältigt werden muss, oder aber bei der Vorstellung 4 Tage, aber dann eben auch weniger Arbeitsleistung bringen, ändert das dann die Zustimmungsraten für eine 4-Tage-Woche? Ist das schon geprüft worden?
Also da der Feldversuch auch versucht hat, in Großbritannien eine sozusagen einen Goldstandard zu etablieren, eben nach diesem 180-100-Modell, 100% Bezahlung, 80% Arbeitszeit, kenne ich da keine vergleichenden Studien. Ich weiß anekdotisch, dass es durchaus eine ganze Reihe von Handwerksbetrieben in Deutschland gibt, die zum Beispiel 4x9 Stunden machen die Woche, mhm, und dass auch da die Zufriedenheit deutlich steigt. Aber ich würde denken, natürlich der positivste Effekt für die Beschäftigten ist, wenn sie wirklich einen ganzen Tag, also 8 Stunden weniger arbeiten können und dafür trotzdem den vollen Lohn bekommen. Und dementsprechend würde ich auch denken, die Zustimmungswerte sind da am höchsten.
Was kann Arbeit denn eigentlich effizienter machen, Herr Frey, wenn man also in 4 Tagen die Arbeit von 5 Tagen bewältigen muss?
Ja, also das ist eine ganz zentrale Frage, auch weil eigentlich die Hauptsorge, wenn es überhaupt Sorgen gab im Kontext der Einführung von der 4-Tage-Woche, war, dass es zu einer weiteren Intensivierung von Arbeit kommt. Und ich glaube, das ist ja was, was viele Beschäftigte schon wahrnehmen, dass sie eh mehr oder weniger auf Kante genäht arbeiten. Und sich dann vorzustellen, okay, jetzt verdichtet sich alles nochmal, ist keine sehr attraktive Vorstellung. Und also ich glaube, Unternehmen, die eine 4-Tage-Woche einführen wollen, fahren dann am besten, wenn sie sich mit ihren Beschäftigten hinsetzen und gemeinsam überlegen, wie können wir die Produktivität steigern, also wie viel wir pro Stunde erledigt bekommen, ohne eben auf so eine klassische Intensivierung, Beschleunigungsstrategien zu setzen. Und da gab es im Wesentlichen, also es gibt 3 schöne Beispiele, denke ich. Das erste wäre, dass dann Belegschaften oft gesagt haben, wir haben so viele Meetings und bei vielen haben wir den Eindruck, da müsste ich gar nicht drinnen sitzen. Ja? Und dann wurde die Anzahl von Meetings so ganz grob über den Daumen gepeilt halbiert und nochmal vor allem auch hingeschaut, bei denen, die noch bleiben, den Meetings, muss da wirklich jeder teilnehmen, der da eingeladen ist bisher? Gibt es eine klare Agenda, klare Ziele? Ja? Also, dass man das einfach auf den Prüfstand gestellt hat, das war so eine Sache. Die zweite Sache, die in sehr vielen Unternehmen gemacht wurde, waren sogenannte Focus Times einzuführen, also Teile des Arbeitstages, wo man unterbrechungsfrei arbeiten kann. Also aus der Arbeitsforschung wissen wir, jede Unterbrechung in einem Arbeitsvorgang kostet uns mehrere Minuten, uns wieder reinzufinden. Mhm. Und das sind dann eben Zeiten, da werden keine Mails durchgestellt, da werden keine Anrufe durchgestellt, man soll auch nicht klopfen gehen bei den KollegInnen und man kann dann konzentriert arbeiten. Und der dritte Aspekt war, in neue Technologien zu investieren. Und zusammengenommen haben dann tatsächlich die Beschäftigten ihr Arbeitspensum erledigt bekommen an 4 Tagen. Und erfreulicherweise konnte man sogar sehen, dass der Stress tendenziell zurückgeht. Also es geht darum, die Arbeit schlauer zu organisieren, besser zu organisieren, auch auf den Prüfstand zu stellen, muss alles sein, was wir bisher machen, oder gibt es vielleicht auch gewisse Quatschtätigkeiten oder unnötige Meetings. Genau, also das waren so die Kernmaßnahmen.
Weil wenn das alles greifen würde, eingeführt würde, würde ja die gleiche Arbeitsleistung erbracht werden. Das heißt, es würde kein Verlust für den Arbeitgeber, kein monetärer Verlust für den Arbeitgeber entstehen. Unter der 0800 2254 2254 können Sie sich beteiligen und das tut Stefanie Scholle. Schönen guten Tag, Frau Scholle.
Guten Tag.
Sie denken mit uns über die 4-Tage-Woche nach. Wie denken Sie?
Also ich bin ganz schnell, ich habe Bäcker gelernt, ich bin mit 15 in der Lehre. Dann habe ich bei Zetti als Technologe, als Diplom-Ingenieur gearbeitet und jetzt bin ich 33 Jahre selbstständig als Eisdealer in Profen. Und ich bin jetzt, weil ich so alt bin, bei der 3-Tage-Woche. Da werden sie alle umfallen. Also, wenn du musst auf 70 werden, dann darfst du das. Und zwar Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Und wie heute so schönes Wetter sein. Warum habt ihr zu? Sagen, erstens bin ich zu alt und zweitens haben meine Männer Landwirtschaft und denen wird das, was die werden mir was erzählen. Die haben eine 7-Tage-Woche nach wie vor.
Also, ich fasse nochmal zusammen. Sie haben in unterschiedlichen Branchen gearbeitet und jetzt sind Sie Eisdealerin, Eisverkäuferin?
Nee, nicht Verkäufer, Eisbesitzerin.
Eisdealbesitzerin?
Ja, Eisscholle, weil der Name Scholle.
Und die machen Sie 3 Tage die Woche? Also das heißt deswegen 3-Tage-Woche, aber auch dem Alter geschuldet. Aber zu Hause wartet eine Landwirtschaft und das ist natürlich wahr. 7 Tage die mit Tieren, ja?
Ja, die Mutterkuhherde und 2 Söhne. Der eine ist für die Pflanzen, der andere ist für die Finanzen. Und da gibt es keinen Feiertag und keinen Ruhetag. Und da muss immer die Tiere müssen immer gefüttert werden. Und mein Mann ist auch alt und da hilft auch noch mit. Also ich bin Arbeitswissenschaftler auch noch, aber ich kann Ihnen aber sagen, dass in 6 Stunden Zum Beispiel, wenn du jetzt einen Tag 6 Stunden plus Arbeit mehr bringst, als wenn du 8 Stunden. Und das sähe schwarz, wenn die hier so lange arbeiten sollen und sind das nicht gewöhnt. Ja.
Das ist ein interessanter Aspekt. Ich weiß jetzt nicht, ob Herr Sell wieder bei uns ist. Herr Frey, Sie haben es jetzt eben gehört, Frau Scholle bringt einfach mal die Idee rein, dass man in 6 Stunden am Tag vielleicht viel effektiver arbeitet, als wenn am Ende ein Tag noch immer viel länger wird. Also das würde dem so also ein bisschen entgegensprechen, was jetzt beispielsweise praktiziert wird, wenn man statt 8, 9 Stunden arbeiten muss, damit ein Tag frei wird. Was sagen Sie, Frau Scholle?
Ja, also erstmal würde ich Frau Scholle tendenziell zustimmen. Also je länger der Arbeitstag wird, desto stärker sinkt die Produktivität, einfach weil man nicht volle Leistung bringen kann für 10 und teilweise halt auch nicht für 8 Stunden. Und auch das Unfallrisiko steigt. Also wirklich, es stellt in gewisser Weise auch eine Gefährdung dar. Man macht mehr Fehler, das drückt dann wieder auf die Produktivität, weil man das ausbügeln muss. Und tatsächlich gibt es auch eine Reihe von Unternehmen, die dann sagen, okay, dann machen wir halt 5 mal 6 Stunden zum Beispiel und machen eine 30-Stunden-Woche. Mhm. Das hat natürlich den Nachteil, dass man dann nicht einen ganzen freien Tag hat, um sowas wie Erledigungen zu machen, zum Arzt zu gehen, Sport zu treiben. Und man muss natürlich auch einen 5. Tag in der Woche pendeln. Aber grundsätzlich würde ich auch zustimmen, ein kürzerer Arbeitstag ist vermutlich ein produktiverer Arbeitstag. Ja. Und soll ich noch kurz was zu der Frage der Agrarwirtschaft sagen?
Natürlich, gerne.
Also die scheint mir auch extrem knifflig. Also und gerade auch das selbstständigen Segment, das ist natürlich erstmal von so einer 4-Tage-Woche-Debatte nicht im selben Maße angesprochen. Also ein paar Selbstständige könnten sich dann vielleicht überlegen, okay, gehe ich doch vielleicht lieber in eine abhängige Beschäftigung, wenn da eine 4-Tage-Woche mit gutem Lohn geboten wird, oder bleibe ich wirklich selbstständig? Aber wenn man mal das beiseite stellt, in der Landwirtschaft gibt es wirklich extrem lange und saisonal abhängige Arbeitszeiten. Da müsste man sich jetzt auch anschauen, wenn es um Pflanzen geht, ist es vielleicht im Jahresverlauf anders als bei Viehzucht oder so. Ja. Aber was mir schon wichtig scheint, ist, wenn man jetzt vergleicht, eine wie große Ackerfläche bestellt ein Bauer heutzutage im Vergleich zu, sagen wir mal, im Kaiserreich, dann ist die Fläche enorm gewachsen, auch wenn man jetzt so auf Milchkühe schauen würde oder so. Und es zeigt auch schon, auch da gibt es natürlich technischen Fortschritt. Und dann ist die Frage, setzt man den technischen Fortschritt dafür ein, dass immer weniger Leute trotzdem eine 7-Tage-Woche haben, um den Betrieb am Laufen zu halten? Oder ist uns allen Lebensmittelversorgung auch mehr wert? Also darf der Liter Milch auch ein bisschen mehr kosten? Und dann wäre es natürlich auch möglich, eine dritte Person einzustellen. Und dann ist auch sowas wie eine 4-Tage-Woche aus meiner Sicht plausibel. Ja? Mhm. Aber das setzt natürlich andere Rahmenbedingungen voraus.
Frau Scholle, Sie haben interessante Aspekte jedenfalls hier eingebracht. Dankeschön dafür.
Bitte, alles gut.
Und man muss mal vorbeikommen bei Ihnen und Scholle-Eis essen. Ja. Also, schönes Wochenende wünsche ich.
Danke, gleichfalls. Danke.
Wir reden über die 4-Tage-Woche und zwar mit Stefan Sell, Professor für Volkswirtschaftslehre, und Philipp Frey, Arbeitsforscher am Karlsruher Institut für Technologie. Sie können uns aber auch eine E-Mail schreiben unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de, und das hat Oliver getan. Der schreibt, 4-Tage-Woche ist ganz toll und schön gedacht. Ich finde es schon bedauerlich, wenn die Menschen im Einzelhandel Ostersonnabend, Freitag und Sonnabend nach Himmelfahrt und andere Gelegenheiten arbeiten müssen und kein langes Wochenende haben. Die 4-Tage-Woche ist auch nur für ein bestimmtes, privilegiertes Klientel. Wie wäre es denn, wenn Bus und Bahn nur 4 Tage in der Woche fahren würden, oder die Krankenhäuser, die Polizei und Feuerwehr, Schule gibt es dann auch nur noch an 4 Tagen und so weiter und so fort. Schöner Gedanke, aber wie immer nicht zu Ende gedacht, sagt oder unterstellt unser Hörer Oliver. Da frage ich mal Herrn Sell, also was für Punkte Oliver da anspricht. Privilegierte können sich die 4-Tage-Woche leisten. Was ist dem zu erwidern?
Also das ist natürlich auf der einen Seite genauso pauschal wie zu sagen, jetzt in der 4-Tage-Woche liegt jetzt das Glück der Zukunft für die Arbeit, für die Arbeitnehmer, die es eben nicht gibt, sondern es gibt unterschiedliche Branchen. Aber ich glaube, es wird ein Finger auf eine Wunde gelegt, und die lässt sich folgendermaßen beschreiben. Ich hatte ja am Anfang darauf hingewiesen, dass es im letzten Jahr durch die Vorlage aus Belgien auch schon mal so eine Abstimmung gab, wollen Sie eine 4-Tage-Woche? Und die Umfragewerte waren umso höher, die Zustimmung, je mehr die Leute in Büroberufen gearbeitet haben und je höher der Bildungsabschluss war. Und das ist eine Tendenz, die wir auch
beispielsweise bei der Homeoffice-Erfahrung während der Corona-Jahre gehabt haben. Und es gibt aber nun mal eben Homeoffice offensichtlich Millionen Arbeitnehmer in Branchen, die gar kein Homeoffice machen konnten, weil sie draußen arbeiten müssen. Ja. Und hier stellt sich jetzt bei einer 4-Tage-Woche das gleiche Problem, während Sie, das hat Herr Freier vollkommen richtig beschrieben, durch bestimmte Maßnahmen, auch durch eine Erhöhung der inneren Zufriedenheit, gerade bei Dienstleistungsberufen, die eher im Bürobereich sind, natürlich die Produktivität stark steigern können oder zumindest so anheben, dass es einen Ausgleich gibt für die Arbeitszeitverkürzung, haben Sie das? Denken Sie an die Millionen Arbeitnehmer, die nicht nur in der Pflege arbeiten, sondern auch die Verkäuferinnen im Einzelhandel, die angesprochen wurden von dem Hörer. Da ist es natürlich schlichtweg schwieriger. Ich sage nicht unmöglich, aber deutlich schwieriger.
Eine Sache der Schichtpläne nehme ich mal an. Ne?
Richtig. Und das sagt selbst die IG Metall, sagt bei ihrer Forderung nach einer 4-Tage-Woche in der Stahlindustrie. Also man müsse noch überlegen und brauche ein paar Jahre für die, die in diesen Dreischichtsystemen arbeiten, also 24 Stunden rund um die Uhr in den Stahlwerken.
Weil die Maschinen laufen?
Genau, das ist so ein bisschen, das legt den Finger auf eine Wunde, dass man eben nicht einfach sagen kann, sozusagen wir gleichen die Arbeitszeitverkürzung aus. Und jetzt haben wir es ja noch, um das abzurunden oder ein bisschen zu unterstützen, diese skeptische Sichtweise an der Stelle. Wir haben ja auch Branchen, wenn sie an gerade Pflege, aber auch den Einzelhandel oder die Logistik, denken Sie an die Lkw-Fahrer, all diese Berufe, die ja auch oft noch im Niedriglohnbereich sind. Da haben wir ja heute schon einen eklatanten Personalmangel. Das heißt also, wir müssen zumindest mitdiskutieren, was würde jetzt passieren, wenn wir mit guten Absichten sozusagen das Arbeitsvolumen in diesen Bereichen, wo wir übrigens heute schon eine hohe Teilzeitquote haben, noch mehr verringern.
Viele Aspekte, die eventuell unsere jetzt zugeschaltete Malermeisterin Jessica Hansen aus Osterby in Schleswig-Holstein vielleicht entkräften oder aber untermauern kann. Ich grüße Sie erstmal ganz herzlich. Schönen guten Tag, Frau Hansen.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Wir haben uns mit Ihnen verabredet, weil Sie als Malermeisterin, also nicht der typische Bürojob, sondern einer, der rausgeht, in Ihrem Betrieb auf die 4-Tage-Woche tatsächlich umgestellt hat. Wann haben Sie das gemacht und wieso haben Sie umgestellt?
Ja, das war genau vor einem Jahr. Da hatte ich halt 4 Gesellen und hatte so viel zu tun, dass ich eine Vorlaufzeit hatte, 6 bis 8 Monate. Und dass die Kunden natürlich nicht begeistert waren und dann auch zu den Kollegen gegangen sind. Und da hatte ich natürlich ein bisschen Angst, dass ich meine Stammkundschaft verliere. Genau, und dann habe ich mir gedacht, ich muss was ändern und habe dann, also ich habe es schon länger im Kopf gehabt, aber die Umsetzung war immer noch so ein bisschen, da hatte ich halt Angst vor, aber ich habe gedacht, okay, jetzt oder gar nicht. Und dann habe ich freitags mich hingesetzt, habe über Social Media 4-Tage-Woche flexible Arbeitszeiten. Jetzt bezahle ich auch mittlerweile die Fahrzeiten, das haben wir vorher nicht gemacht. Das heißt, dass ab der Werkstatt bezahlt wird, weil das ist auch immer sauer aufgestoßen, weil die Mitarbeiter ja immer in ihrer privaten, also im Privatleben zu meinen Baustellen fahren mussten.
Und die Arbeitszeit halt dann erst auf der Baustelle begann. Inzwischen beginnt die Arbeitszeit, wenn sie in der Werkstatt wegfahren und sagen, so, ich bin auf dem Weg, das ist Arbeitszeit. Ganz lustig, das klingt ja erstmal, sie haben mehr Arbeit gehabt und haben die Arbeitszeit aber reduziert. Das klingt ja erstmal absurd. Sie haben durch reduzierte Arbeitszeit Personal gesucht. Sie wollten mehr Maler einstellen und Malerinnen.
Genau. Und ich habe diese flexiblen Arbeitszeiten halt angeboten. Das ist ja wirklich so, also dass in den letzten Jahren das Handwerk ja nicht gerade attraktiv gemacht wurde, ganz im Gegenteil. Also und dann habe ich gedacht, jetzt sind wir an der Reihe, um zu trommeln, dass wir das Handwerk wieder attraktiver machen müssen. Junge Leute müssen, wir haben, der Nachwuchs fehlt komplett. Ja, und dann habe ich halt über Social Media gepostet und hatte innerhalb von 3 Wochen 50 Bewerbungen.
Also die flexible Arbeitszeit hat total gezogen, was sie sonst nicht erreicht haben, 50 Bewerbungen. Davon sind dann auch viele übrig geblieben, also das heißt, sie haben tatsächlich ihren Stamm erweitern können.
Genau, wir sind jetzt 20 im Team mit Azubis, Büro habe ich natürlich auch erweitert. Die haben die Hauptaufgabe, das mit den Kunden abzusprechen, dadurch, dass die flexiblen Arbeitszeiten ja da sind, ist natürlich mit der Planung mehr Arbeit, ja. Mhm. Natürlich habe ich auch Angst gehabt, dass die Kunden denken, oh Gott, was hat sie denn jetzt vor?
Merken denn die Kunden das eigentlich?
Also wir sagen schon, dass wir die Mitarbeiter, dass wir 4 Tage umgestellt haben. Natürlich geht der Kunde vor, wenn der natürlich eine Küche hat und die kommt am Freitag und wir hauen Donnerstag ab, geht gar nicht. Also ich sag mal, es ist ein Miteinander. Ne? Zufriedene Kunden, zufriedene Mitarbeiter, ganz klar. Und wenn die das wissen und wir sagen, wir kommen Freitag halt nicht, das ist okay. Also wir sagen dann, dass wir von Montag bis Donnerstag arbeiten und das ist, also in der heutigen Zeit sind die Kunden sowieso froh, wenn ein Maler da ist, wenn er überhaupt kommt.
Das heißt, in Ihrem Betrieb herrscht jetzt für alle die Arbeitszeit von Montag bis Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag ist zu. Auch Sie haben da frei als Chefin.
Nein, ich habe keinen frei. Ich habe auch noch 3 Kinder. Also nein, es ist auch nicht von Montag bis Donnerstag. Es ist immer flexibel. Wir haben auch einen Vater, der arbeitet mittwochs nicht, weil da die Frau den ganzen Tag arbeitet. Mhm. Wir müssen es nur 10 Tage vorher wissen. Dann, also 2 Wochen vorher. Dann kommunizieren wir mit den Kunden und es klappt wunderbar. Ich mache es jetzt seit einem Jahr und ich möchte nie wieder was anderes machen.
Also die Voraussetzung haben wir gemerkt, erstmal befragen, die Belegschaft auch befragen, was sagt ihr dazu? Sie haben jetzt ganz viele zufriedene Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und auch Kunden und Kundinnen. Sind manche auch bei der 5-Tage-Woche geblieben?
Ja, 2 sind bei der 5-Tage-Woche geblieben.
Aus welchem Grund? Ich meine, das Geld ist ja das Gleiche, oder? Die Arbeitszeit jeder hat ja 40 Stunden bei Ihnen oder 38?
Nee, 36.
36.
Mhm. 36. Und dadurch, dass die Fahrzeiten ja bezahlt werden, müssen Sie ja nicht 10 Stunden am Tag arbeiten, was ja viele immer denken, was ja völliger Quatsch ist. Ich habe 2 wirklich, die wollen das nicht. Die haben es auch schon gemacht, aber sie sagen beide, alleine der Gedanke, dass wir es machen können, finden die super. Ja. Und dass sie auch mal den Mittwoch zu Hause bleiben können. Also diese Flexibilität, die finden sie einfach hervorragend. Also
die Konsequenz für sie ist oder auch für ihr Büro ist, sie muss das Büro aufstocken, weil sie ganz andere Schichtpläne haben, weil da viel mehr Koordinierung ist. Welche Fehler haben Sie gemacht? Welche Fehler, wenn jetzt jemand zu Hause sitzt und denkt, Menschenskind, die hat es ausprobiert und klein ja zu klappen, ich mach das vielleicht auch mal. Welchen Fehler haben Sie gemacht und muss man unbedingt vermeiden?
Also wichtig ist, dass die Kunden rechtzeitig Bescheid wissen. Was wir machen, dass wir alle 2 Wochen uns mal zusammensetzen. Und also manchmal ist es auch so, dass es sehr spontan ist bei den Mitarbeitern, dass die sagen, ach Mensch, kann ich doch den Montag frei haben statt den Freitag. Das geht natürlich nicht immer so. Aber dieses Kommunizieren zwischen Kunde, Mitarbeiter und Büro, das ist super, super wichtig. Mhm. Und ja, es funktioniert richtig gut.
Jetzt habe ich hier einen Professor für Volkswirtschaftslehre und einen Arbeitsforscher mit am Telefon, Herr Sell, Herr Frei. Welche Frage, sage ich jetzt mal, Herr Sell, welche Frage haben Sie an Frau Hansen oder welche Bemerkung, was fällt Ihnen auf?
Also meine Frage, ich finde wichtig diesen oder spannend diesen Aspekt, die Hervorhebung der flexiblen Gestaltung. Also eben nicht jetzt von einem Schema 5-Tage-Woche auf generell 4-Tage-Woche, sondern auch die Möglichkeit, das unter der Woche zu variieren. Aber wenn ich noch mal fragen darf, Sie sagten ja jetzt am Ende 36 Stunden Arbeitszeit pro Woche. Das heißt, Sie haben eine Veränderung der Arbeitstage vorgenommen, aber Sie haben das Arbeitsvolumen nicht verändert für Ihre Beschäftigten in der Woche.
Nee. Mhm. Was ich natürlich auch noch gemacht habe, dass ich die steuerlichen Vorteile alle genutzt habe, um den Nettolohn zu erhöhen. Das heißt Sachbezüge und halt die Verpflegungsmehraufwand-Geschichte. Mhm. So, und das ist natürlich 14 Euro am Tag, was nicht wenig ist, wenn Sie 8 Stunden von der Baustelle entfernt sind, was zu 95% immer vorkommt. So, dann zahle ich 1 Euro mehr als Tarif. So, und dann ist es auch wirklich so, dass das Geld gar nicht mehr so im Vordergrund steht. Also diese Zufriedenheit. Ich finde, wir sitzen alle in einem Boot. Wir haben alle Kinder. Ich bin auch Mutter von 3 Kindern. Ich liebe auch meinen Job. Ich möchte auch arbeiten. Und das wollen wir ja irgendwie alle unter einen Hut bekommen. Mhm. So, und das habe ich so festgestellt, wenn der Mitarbeiter zufrieden ist, sind die Kunden zufrieden. Und diese beiden Komponenten helfen uns einfach, am Markt bestehen zu bleiben. Und das ist halt so. Also alle miteinander.
Also interessant.
Ich habe auch eine Mutter zum Beispiel. Mhm. Die hat in ihrem alten, also als Malerin nicht arbeiten können, weil sie halt keinen Teilzeitjob gefunden hat. Aber bei mir ist es möglich, sie fängt um 8 an und arbeitet bis 13 Uhr. Sie ist dann halt immer so ein Helfer oder so ein Springer und das ist super.
Also die Stichworte sind flexibel, das ganze Handhaben,
ja,
dann
ja,
an anderen Stellschrauben noch drehen auf jeden Fall. Das ist eben auch der Fall. Herr Frey,
ja,
wie würden Sie, also was interessiert Sie als jemanden, der genau in dem Feld auch schon so viele Erfahrungen von anderen gehört hat? Was sagen Sie dazu?
Also erstmal finde ich es ein klasse Beispiel, auch dieser Aspekt, dass die Belegschaft stark eingebunden wurde in diesem ganzen Übergangsprozess, das scheint mir ganz essentiell. Und auch der Aspekt, dass man einfach Lösungen finden muss, die zum eigenen Betrieb passen. Also nicht jede, genau, Branche ist gleich, da können wir ja später noch eingehen. Also mich würde einfach aus Neugierde noch interessieren, also die Erfahrungen jetzt mit der 36-Stunden-Woche sind ja positiv. Das reicht auch erstmal oder planen Sie noch weiter zu gehen sozusagen, also in Richtung 32-Stunden-Woche zum Beispiel bei 4 Tagen?
Das weiß ich noch nicht genau. Ich wollte das jetzt erstmal so laufen lassen. Natürlich optimieren wir auch noch an jeder Ecke und Kante. Wir sind jetzt komplett digitalisiert. Mhm. Das hat auch noch mal eine ganze Menge dazu beigetragen, junge Leute auch ranzubekommen mit iPad und halt moderner zu werden. Ne? Halt nicht mehr diese Oldschool-Schiene, ich sage immer, alte Zöpfe abschneiden und sich mal trauen, was Neues zu machen. Aber ich möchte das erstmal also perfekt machen, dieses Modell. Und das ist für mein Unternehmen genau richtig.
Vielleicht
und ich glaube schon, ja.
Vielleicht ist das ein ganz guter Hinweis auch, dass man sich vielleicht auch wirklich eine Zeit setzt, in der man das ausprobiert. Ist das möglich, Herr Sell, ausprobieren auf unserem Arbeitsmarkt, in unserem doch sehr engen Arbeitsmarkt?
Ja, natürlich. Also es sind zwei Aspekte, sozusagen von unten betriebswirtschaftlich betrachtet und dann eher die von oben kommende Betrachtung. Wir haben in Deutschland bereits seit vielen Jahren eine in diesen Diskussionen völlig unterschätzte, sehr bunte Arbeitszeitlandschaft. Also das ist doch gar keine Frage. Wir haben in vielen Unternehmen zahlreiche, zunehmend flexibler werdende, das ist ja das Spannende auch an dem Beispiel von Frau Hansen, sehr flexible Gestaltungsmöglichkeiten der Arbeitnehmer, ihre Arbeitszeit individuell betreffend. Also Wahlarbeitszeiten und so weiter. Selbst in der harten Industrie ist das gang und gäbe in vielen Unternehmen. Und was Frau Hansen mit ihrem Unternehmen eigentlich gemacht hat, und sie ist ja auch mit Erfolg bisher belohnt worden, das ist doch, dass sie in der großen Schlange an Unternehmen, die anders als früher, wo wir viele Arbeitslose hatten, heute zunehmend ja in Arbeitskräfte- und Fachkräftemangel reinlaufen, dass sie ihre Position als Unternehmen dort gegenüber anderen Unternehmen völlig richtigerweise verbessert, indem sie klare Signale sendet. Bei uns findet ihr ein besseres Arbeitsumfeld. Also insofern kann man betriebswirtschaftlich nur sagen, alles richtig gemacht. Die entscheidende Frage ist jetzt natürlich aus einer volkswirtschaftlichen Perspektive, sozusagen kann ich das auf die gesamte Beschäftigtenlandschaft übertragen und auf alle Unternehmen übertragen. Und da muss man natürlich schon auch ein bisschen Wasser in den Wein gießen, weil sozusagen die Frage, das ist ja auch nochmal bei dem Beispiel jetzt von der Frau Hansen deutlich geworden, das Arbeitsvolumen als solches wurde anders als bei einer klassischen Arbeitszeitverkürzung um 20% bei einer 4-Tage-Woche wurde ja nicht abgesenkt. Und das ist, glaube ich, schon der Knackpunkt, worüber also wir auch offen streiten müssen. Ob
die
wir
Volkswirtschaft
uns das
gegen
das
den einzelnen Betrieb, sagt der Volkswirtschaftler Stefan Sell. Mitdiskutiert auch Philipp Frey. Und vielen Dank, Jessica Hansen aus Osterby, für Ihr Beispiel als ein Malermeisterbetrieb, der eben auf 4-Tage-Woche umgestellt hat. War sehr spannend zu hören. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende, Frau Hansen. 0800 2254 2254 für Ihre Antworten, Antworten, aber auch Ihre Fragen an Stefan Sell und Philipp Frey. Frage oder Antwort weiß ich nicht. Hans-Jürgen Diehl jedenfalls ist jetzt am Telefon. Schönen guten Tag, Herr Diehl.
Ja, guten Tag im Studio und auch an die Studiogäste. Ich bin der Meinung, dass die 4-Tage-Woche eigentlich die, wenn man es richtig macht, so wie die Malermeisterin das gerade geschildert hat, die Produktivität sogar erhöht und auch, weil ja die Erholungsphasen größer sind bei 3 Tagen, auch den Mitarbeitern gut tut. Mhm. Und wie die Malermeisterin das auch gesagt hat, wenn man es flexibel behält, dass einer sagt, ja, ich möchte, natürlich hat man dann so wie in der Schule, hat man dann so sozusagen einen Stundenplan, weil man dann weiß, Dienstplan, der arbeitet dann, der arbeitet dann, der arbeitet dann. Dann kann man das auch dementsprechend anpassen, wie das bei den Mitarbeitern möglich ist. Und eigentlich
also eine gute Idee, Ihrer Meinung nach. Wie haben Sie selbst Ihr Arbeitsleben? Wie gestalten Sie selbst Ihr Arbeitsleben? Können Sie reduzieren oder wie ist das bei Ihnen?
Ja, bei mir ist das so, ich bin praktisch zurzeit also Hausmann, also ich muss im Moment nicht arbeiten.
Aber, naja, Hausmann ist ja auch eine Arbeit, ne? Also,
ja, genau. Ja, aber in dem Sinne kann ich mir das ja in dem Sinne so einteilen, wie ich das möchte. Ich bin gelernter Pädagoge und aufgrund dessen weiß man eigentlich, wie man so das eigentlich so machen muss, damit man sozusagen auch als Mensch, also praktisch auch
ja.
Erholungsphasen und kein Burnout bekommt und auch also Spaß am Leben und so weiter auch in dem Sinne eigentlich sich erhält. Und insofern würde ich sagen, die Vier-Tage-Woche, wenn man die so macht, praktisch, dass man so gestalten kann, dass alle Leute sozusagen arbeiten. Das heißt, man arbeitet nicht nur an der Betrieb auch an vier Tagen, sondern auch weiterhin dementsprechend
also
5-Tage-Woche und die Mitarbeiter so verteilt, dann profitieren alle davon.
Herr Diehl. Klare Meinung zu unserem Thema. Dankeschön dafür. Herr Frey, was Herr Diehl angesprochen hat, gerade eben auch Erholungsphasen und dadurch eine Produktivitätssteigerung ist ja auch nochmal so ein Aspekt, ne?
Genau, also ich hatte ja eingangs schon darauf abgehoben, dass die Produktivität in Unternehmen, die eine 4-Tage-Woche einführen, deutlich steigt. Also da kann ich Herrn Diehl einfach recht geben. Und diese Frage der Mehrerholung, das kann man ja auch ganz hart messen sozusagen. Also zum Beispiel im britischen Fall sind bei den Firmen die Krankheitstage um 2/3 zurückgegangen. Ne? Und das ist natürlich auch ein Faktor, der erklärt, warum sie dieselbe Arbeit erledigt bekommen in weniger Zeit. Naja, weil weniger Kolleginnen dauernd irgendwie zu Hause sind, weil sie sich völlig überlastet fühlen. Also insofern kann ich da nur zustimmen und es deckt sich auch mit dem, was man in der Forschung beobachten kann.
Unsere Hörerin Katja Wachsmuth aus Leipzig schreibt, wir haben doch einen sehr großen Arbeitskräftemangel und Fachkräftemangel. Dieser resultiert doch, weil die Arbeitsmenge auf die Menge der arbeitnehmenden Kapazität nicht mehr verteilbar ist. Wie kommt denn in so einer Situation die Idee auf, dass die Lösung ist, die Kapazität noch mehr zu reduzieren? Aus meiner Sicht ist das eine Luxusdebatte, die sich unsere Volkswirtschaft gar nicht leisten kann. Das erinnert sehr an Griechenland. Und Überflussphasen, also im alten Griechenland, sich da in den Ruin gewirtschaftet haben. Das sind die Gedanken, die Frau Wachsmuth hier uns mitgibt. Also Luxusdebatte, die sich unsere Volkswirtschaft gar nicht leisten kann, Herr Sell?
Nein, also ich glaube, das haben die bisherigen Beispiele auch gezeigt. Es gibt gute Argumente, sowohl betriebswirtschaftlich wie mit Blick auf die Arbeitnehmer, flexible Arbeitszeitformen weiterzuentwickeln und voranzutreiben. Aber ich hatte ja die Andeutung schon gemacht, dieses Grundsatzdilemma, wir laufen gerade, also ich will nur eine Zahl nennen, in den nächsten 15 Jahren gehen 13 Millionen Erwerbstätige altersbedingt in den Ruhestand. Das sind die Babyboomer-Generation. Wir haben deutlich dünner besetzte jüngere Jahrgänge. Wir werden enorme Probleme bekommen, die Leute überhaupt zu ersetzen, geschweige denn den Zusatzbedarf in vielen Bereichen zu decken. Und da stelle ich mir schon die Frage, und die ist auch schwer zu beantworten, da gibt es einen Widerspruch, wie können wir den Bedarf auch an steigendem Arbeitsvolumen mit einer kleiner werdenden Arbeitnehmerschaft und dann auch noch mit Arbeitszeitverkürzung realisieren. Da sollte man sich, glaube ich, keinen Illusionen hingeben, dass das möglicherweise in Teilbereichen eine zumindest volkswirtschaftlich schwer auflösbare Gleichung darstellen wird.
Herr Frey?
Ja, also ich weiß gar nicht, ob wir die Zeit bis zu den Nachrichten haben, aber darauf würde ich eigentlich ganz gerne ausführlich eingehen, vielleicht im nächsten Segment. Also erstmal würde ich sagen, also man muss sich natürlich auch Gedanken machen, wo es andere Arbeitskräftepotenziale gibt, also Frauen, die eben in Teilzeitfalle hängen, Migrantinnen, die keine Arbeitserlaubnis bekommen, Leute, die durchs Ausbildungssystem gefallen sind und so weiter. Ja. Aber erstmal können wir vielleicht festhalten, auf einzelbetrieblicher Ebene ist eine 4-Tage-Woche ein probates Mittel, um Fachkräftemangel zu bekämpfen. Also man kann ungefähr sagen, Verfünffachung der Bewerbung und Halbierung der Kündigungen, also ist jetzt grob, aber ungefähr, ja. Und volkswirtschaftlich, also Da würde ich zumindest mal fragen, ob wir nicht besser damit beraten wären, uns zu überlegen, wie können wir die Produktivität steigern. Also selbst wenn wir in Zukunft 10%, sagen wir mal, weniger Arbeitskräftepotenzial haben, wir sind 12-mal so produktiv wie im Kaiserreich. Das heißt, auch mit halb so vielen Beschäftigten erwirtschaften wir einen 6-fachen Reichtum im Zweifel. Ja. Und ich würde denken, eigentlich sollte man statt auf Verschleiß zu fahren, also zu sagen, aus den wenigen Beschäftigten, die wir noch haben, holen wir möglichst viel raus, sollte man sich überlegen, wie nutzen wir die Arbeit, die wir zur Verfügung haben, effizienter. Und da bietet die 4-Tage-Woche ganz wichtige Impulse. Und ich glaube, auf den Sektor Pflege gehen wir dann einfach dezidiert ein, da brauchen wir ein bisschen mehr Zeit.
Wahrscheinlich. Unser Hörer Andreas Leutloff, übrigens aus Wittenberg, gibt noch einen anderen Aspekt. Ich finde, wir sollten die 4-Tage-Woche als Chance begreifen, uns vom ewigen Wachstum zu verabschieden, schreibt er. Ewiges Wachstum geht nicht, braucht zwar der Kapitalismus, ist aber unmöglich, heißt also im Umkehrschluss, schreibt Herr Leutloff, man sollte die 4-Tage-Woche so umsetzen, dass Arbeit auf mehrere Personen verteilt wird und dabei wird sich die Produktivität im Einzelnen gibt es Nachweise dann auch erhöhen. Die Lohneinbußen könnten sich durch die höhere Effektivität in Grenzen halten. Grundsätzlich bin ich dafür, schreibt Herr Leutloff, dass in möglichst vielen Branchen dies zukünftig gesetzlich auf europäischer Ebene umgesetzt werden sollte. Also auch hier nochmal ein ganz anderer Aspekt, nämlich ähnlich vielleicht, wie auch Frau Hansen von ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern schilderte, dass Freizeit zum Teil wichtiger genommen wird als Lohn, Herr Sell.
Ja, das mag ja sein. Das ist ja auch erstmal total nachvollziehbar. Aber ich will ja jetzt hier nicht den Spielverderber spielen. Aber das muss ja auch alles erwirtschaftet werden. Das ist kein Totschlagsargument, sondern sozusagen, ich kann ja natürlich wünschen, sich alle möglichst niedrige Arbeitszeiten und das bei vollem Lohnausgleich. Aber das muss erwirtschaftet werden. Und das Argument von Herrn Frey, das wirklich sehr, sehr wichtig ist, dass man natürlich durch eine andere Produktivität teilweise etwas kompensieren kann. Das ist richtig, aber wir sollten auch mal die Kirche im Dorf lassen. Was bedeuten denn diese Produktivitätssteigerungen, die wir in den vergangenen Jahren hatten? Die sind vor allem im Bereich der Industrie auch erzielt worden und nicht dadurch, dass die Arbeitnehmer dort nun jedes Jahr 5% mehr schaffen konnten, sondern durch eine immer kompliziertere und bessere Automatisierung und neue Maschinen und Arbeitsformen. Aber wie sieht es aus in den vielen personenbezogenen Dienstleistungen? Mir kann keiner erzählen. Sie können ein bisschen was rausquetschen, das versuchen die Unternehmen ja auch, aber sie können Therapiestunden in der Psychotherapie, sie können aber auch die Pflege und Betreuung alter Menschen, also, da können sie nicht Jahr für Jahr 5% oder 10% Produktivitätssteigerung machen. Das ist einfach nicht drin.
Also und doch noch viel Wasser im Wein. Und am Telefon begrüße ich jetzt Arjan Kölzow. Schönen guten Tag, Herr Kölzow.
Guten Tag.
Was sind Ihre Gedanken zum Thema 4-Tage-Woche?
Ja, also wissen Sie, ich habe da so das Gefühl, dass die Leute schon seit Jahren eine 4,5-Woche haben. Mhm. Weil manche Betriebe, da brauchen Sie gar nicht erst anrufen am Freitagnachmittag, das können Sie vergessen. Ne? Das ist teilweise auch den Behörden oder sowas. Und da stellt man sich natürlich bei der Buchführung dann auch drauf ein, weil das dann keinen Sinn hat, weil man nicht mehr weiterarbeiten kann.
Wie sind Sie auf diese, also woher nehmen Sie diese Erfahrungen? Also wo in welchem Bereich arbeiten Sie?
Ja, das geht schon seit Jahrzehnten, ehrlich gesagt.
In welchem Bereich arbeiten Sie denn, dass Sie diese Erfahrung machen?
Ja, wir haben Mietwohnungen und Ferienwohnungen. Mhm. Und es ist denn, Sie müssen ja auch Baustoffe mal was für die was bestellen oder mit den Behörden und so weiter. Das hat sich irgendwie so entwickelt. Es gibt ja auch so Firmen oder Behörden, die können das genau auf den Punkt, dass sie am Freitag irgendeinen ekligen Brief kriegen und dann am Wochenende Kopf stehen. Und seitdem mache ich am Freitag keinen Brief mehr auf, weil ich noch was vom Wochenende haben möchte.
Nein. Also wenn ich jetzt Ihre Einlassung richtig deute, Herr Kölzow, dann stellen Sie fest, also 4,5 Tage Freitagnachmittag oder Freitag ab mittags ist sowieso nichts mehr möglich. Das sind aber jetzt eher negative Gefühle, die Sie einer 4,5-Tage-Woche entgegenbringen.
Ja, das ist manchmal eine ihrer Telefonisten, denn die hat den Spruch gemacht, ab Freitag ab 1 macht jeder seins. Das soll ein DDR-Spruch sein.
Mhm. Ja, okay.
Also da haben die das, das ist gesamtdeutsch sozusagen.
Herr Sell, eine Beobachtung, die Herr Köll so macht, das ist ja dann eher so dieses, also quasi, es, die Leute nehmen sich ihre freie Zeit, ob es nun abgemacht ist oder nicht, so interpretiere ich das. Wie sagen, was sagen Sie?
Ja, das muss mit dem Chef natürlich abgeschnackt sein, ne?
Ja.
Aber das ist dann, hat sich dann inzwischen, und dann habe ich mich da auch so gewöhnt, dass ich Freitagnachmittags da kein dickes Ding anfange, ne?
Ja. Herr Kölzow, lassen Sie unseren, unseren Volkswirtschaftsler mal drauf reagieren.
Ja, die Schwierigkeit ist, auf der einen Seite ist diese Beobachtung natürlich nicht falsch, die haben wir ja alle gemacht, die betrifft vor allem den Bereich, einen bestimmten Bereich, deswegen, wir können nicht über die, den Arbeitsmarkt reden, gibt's ja nicht, sondern vor allem den Bereich der Verwaltung, der Dienstleistung oder ein, eines Teils der Dienstleistung. Aber wo das zum Beispiel ja nicht zutrifft, ist beispielsweise, im, nehmen Sie den großen Bereich der, des Einzelhandels mit den extrem langen Öffnungszeiten, nein. Aber wir haben, vielleicht nutzen wir die Gelegenheit an dieser Stelle, nur eine Zahl mal einzubringen. Wir haben aktuell die Situation, dass wir eine Teilzeitquote unter allen Beschäftigten in Deutschland haben, die liegt bei knapp 39%. Mhm. 39% aller Arbeitnehmer arbeiten heute schon in Teilzeit, darunter leider auch viele in der sehr kleinen Teilzeit, also den Minijobs, geringfügig Beschäftigungsverhältnissen, aber sozusagen, wir haben schon eine sehr, sehr hohe Teilzeitquote unter den Beschäftigten. Aber das ändert nichts an diesem Befund. Aber ich glaube, der ist eher konzentriert auf den Bereich der öffentlichen Verwaltung.
Darf ich da ganz kurz anschließen?
Bitte schön, Herr Frey.
Weil Herr Sell und Herr Kölzow haben da Dinge angesprochen, die scheinen mir auch wichtig. Also tatsächlich, ich glaube, zum Teil erklärt sich das zumindest dadurch, dass die öffentliche Verwaltung kaputt gespart wurde in den letzten Jahren. Also Unternehmen können natürlich auch Samstag und Sonntag reichbar sein. Das sind Unternehmen auch teilweise, die eine Vier-Tage-Woche eingeführt haben, dann muss man halt eben in Schichten rotieren. Ne? Also auch heute ist man ja nicht, fahren ja die Bahnen nicht 7 Tage die Woche, weil die Leute 7 Tage arbeiten, sondern weil man halt eben ein Schichtrotationsprinzip hat. Und als letztes noch, was er sagte, scheint mir sehr wichtig, weil es auch eine Verteilungsfrage, eine Gerechtigkeitsfrage anspricht. Und zwar, wir haben eine hohe Teilzeitquote, gerade von Frauen. Die machen das auch oft, um ihre Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu wahren. Im Schnitt arbeiten wir in Deutschland schon eine 30-Stunden-Woche, also im Mittel sozusagen. Ja. Also auch da kann man dann Zweifel haben, dass jetzt die Wirtschaft zusammenbrechen wird, wenn man die Arbeitszeit auf 32 Stunden verkürzt. Es scheint mir eher eine Frage zu sein, wie verteilen wir die Frage innerhalb und die Arbeitszeit innerhalb unseres erwerbstätigen Potenzials? Also wollen wir damit leben, dass Frauen 520-Euro-Jobs haben und in Altersarmut landen, weil sie halt ihre Familie irgendwie versorgen, also für die Familie da sein wollen? Oder können wir auch gut damit leben, dass sie vielleicht 3 Tage arbeitet und der Mann dafür auch weniger arbeitet und auch Zeit für die Familie hat?
Eine Hörerin, nehme ich mal an, die uns anonym geschrieben hat, geht vielleicht so ein bisschen auch in diese Richtung, also das auch kritisch anzumerken. Anonym schreibt sie, ich arbeite in einer großen Klinik als OP-Schwester und bei uns ist der Samstag als regulärer Arbeitstag an die stressigen Wochen jetzt noch drangehängt. Somit ist uns dann ein freier Tag dafür versprochen worden, das Personal ist nicht gefragt worden und die Fluktuation sowie der Krankenstand sind schon hoch. Kann man sich da wehren? Also da geht es zwar nicht um die Teilzeit, aber da geht es um diese Flexibilisierung, die eben auch sehr negativ sich auswirken kann, wie ich das in diesem Fall interpretiere. Kann man sich da wehren? Eine ganz konkrete Frage. Herr Sell, kann man sich dagegen wehren?
Ja, natürlich, wenn man vor Ort in dem Unternehmen, in dem man arbeitet, die entsprechenden Gremien hat. Also das ist ein klarer Fall für den Betriebsrat oder Personalrat, wenn es eine öffentliche Einrichtung ist, betriebliche Mitbestimmung. Solche gravierenden Veränderungen unterliegen der betrieblichen Mitbestimmung. Das heißt, man muss an seine Arbeitnehmervertreter herantreten.
Und die Arbeitnehmervertreter herantreten, wenn eben das Personal nicht bei solchen Umstrukturierungen nicht gefragt worden ist. Ich wollte mich noch bedanken bei Herrn Kölzow, der die Gedanken also an die 4,5-Tage-Woche hier eingebracht hat und begrüße jetzt Uschi Kirsten. Schönen guten Tag, Frau Kirsten.
Ja, schönen guten Morgen.
Guten Morgen. 4-Tage-Woche für Sie etwas, was Sie anstreben?
Also dazu muss ich sagen, mein Mann und ich, wir haben einen klassischen Landgasthof in einer Ferienregion hier an der Ostsee. Wir sind natürlich eine Generation mit fast 70 und fast 76, die sowieso mehr Arbeit gewöhnt sind offensichtlich. Aber ich will nur sagen, in diesem Bereich können Sie nicht mal so eben eine 4-Tage-Woche einführen. die Gäste verstehen schon die 5-Tage-Woche nicht, die wir seit einem Jahr haben, weil wir nicht genug Personal haben. Und sie können auch nicht, weil das ja auch nur bestimmte Tageszeiten sind, an denen wir geöffnet haben können, kann man nicht sagen, naja, dann arbeiten wir eben die einen 6 Stunden und die mal die anderen 6 Stunden. Das passt eben in solchen Betrieben überhaupt nicht zusammen. Mhm. Und ich will jetzt hier nicht von Solidarität oder Fairness sprechen, aber da sind schon Berufsbereiche ganz schön benachteiligt. Dazu kommen dann die Gäste natürlich, wollen hier gerne auf unserer Sonnenterrasse sitzen und wundern sich, dass wir uns erlauben, in der Saison einen Ruhetag zu haben oder sogar 2. Mhm. Oder dass man nicht mehr so viel Essen abends annehmen kann, wie wir es früher gemacht haben. Man kann ja nicht beliebig Köche einstellen, der eine kocht heute so und der andere morgen so. Das sind einfach Bereiche, bei denen das nicht funktioniert.
Also 4-Tage-Woche. Eine Frage noch. Kommt Ihr Personal an Sie heran und möchte gerne eine 4-Tage-Woche haben? Also Sie als Arbeitgeberin sehen sich eben nicht in der Lage dazu, weil bestimmte Betriebe, das haben Sie uns ja geschildert, aber umgekehrt kommt die Frage an Sie, wird die Frage an Sie gestellt? Die Bitte?
Also mein Mann kocht jetzt alleine. Wenn man einen Koch suchen würde, einen weiteren, der würde natürlich schon mal gerne Samstags, Sonntags frei haben. Wie wollen Sie das machen in der Gastronomie? Mhm. Das geht nicht, auch nicht jeden zweiten.
Okay. So,
nicht? Oder Feiertage möchte man auch gerne frei
also
haben.
Ganz eindeutige Gedanken zu dem Thema von der Betreiberin eines Landgasthofes, Frau Kirsten. Wir hatten vorhin unseren einen Hörer, der auch Krankenhäuser, Polizei und Feuerwehr ins Spiel gebracht hat. Also wir sind jetzt in dem Bereich, Herr Sell, Herr Frei, vielleicht fangen Sie an, Herr Frei, weil bestimmte Branchen scheint es eben nicht umsetzbar zu sein oder nicht denkbar zu sein, eine 4-Tage-Woche.
Ja, also erstmal das erste Argument, das hatten Sie ja schon, Frau Heise, ganz gut kommentiert, war ja, dass dann einfach an gewissen Tagen keine Bahn mehr fahren würde oder so. Also das scheint mir wirklich eine Frage der Arbeitsorganisation. Also dann braucht man vielleicht mehr Personal, um eine Vollabdeckung zu gewährleisten. Aber jetzt so arbeitsorganisatorisch ist es natürlich nicht unmöglich, auch mit einer 4-Tage-Woche eine Komplettabdeckung zu gewährleisten. Ich verstehe, dass die Probleme in der Gastronomie groß sind und auch verschieden gelagert. Also die Profitraten sind nicht mega groß, ne? Und es ist teilweise auch ein saisonabhängiges Geschäft. Also Frau Kirsten meint ja auch Ferienregion. Ja? Da gab es tatsächlich auch Unternehmen, die gesagt haben, wir streben eine 4-Tage-Woche an, aber halt aufs Jahr betrachtet. Und dann war das auch so, dass die Beschäftigten auch mal 6 Tage gearbeitet haben in der Hochsaison und dann halt Arbeitstage abgetragen haben später. Ich will nur auf eine Problematik hinweisen. Wenn man sagt, wir haben eh schon Probleme, Leute zu finden, ob dann die Antwort ist und deswegen können wir die Arbeitsbedingungen nicht verbessern. Also ein ganz zentraler Impuls für viele UnternehmerInnen, wir haben es ja auch vorhin von Frau Hansen gehört, eine 4-Tage-Woche auszuprobieren, ist eben den Fachkräftemangel zu bekämpfen. Also die verkürzen die Arbeitszeit, um mehr Leute zu haben. Und man kann durchaus auch theoretisch 7 Tage die Woche aufhaben als Gastronomie, wenn man halt entsprechend viel Personal hat. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie soll sich das finanzieren? Ne? Also wird dann die zentrale Herausforderung. Aber grundsätzlich, wir haben Fish and Chip Shops gesehen, die auf eine 4-Tage-Woche umgestiegen sind. Wir haben saisonale Betriebe gesehen, eher so, also wo nur die Sommersaison richtig gut läuft, die dann eben 6 Tage machen und dann wann anders 3 Tage im Winter oder so. Genau, also auch da gibt es verschiedene Modelle.
Mhm. Frau Kirsten?
Ja?
Wenn ich Sie richtig verstanden habe, sagen Sie, man kann aber auch nicht meinetwegen 5 verschiedene Köche ein- oder Köchinnen einstellen, weil die kochen dann unterschiedlich. Also dieser Schichtbetrieb, für Sie ist das kein Modell.
Nein, das sowieso nicht. Und ich meine, wir beiden als Betreiber haben ja eh eine 7-Tage-Woche, das ist ja schon mal klar. Aber und wir haben ja im Winter sehr viel Ruhezeiten auch. Das ist so
gesehen, also übers Jahr betrachtet.
Übers Jahr betrachtet kommt es hin. Nur dann, wenn die Arbeit anfällt, brauchen wir ja Menschen, die mitmachen und zupacken und sagen, gut, ich arbeite eben auch am Wochenende, ne? Oder eben auch mal längere Arbeitszeiten. Wenn die Arbeit da ist und die Betten gemacht werden müssen, wir haben glücklicherweise eine Mitarbeiterin, die ist da 100%ig zuverlässig. Aber das muss dann eben auch funktionieren.
Ja. Herr Sell, als Volkswirtschaftler, diese Frage, also es gibt bestimmte Bereiche, da ist es einfach besonders schwierig oder vielleicht sogar unmöglich.
Naja, vielleicht nur der Hinweis, weil Sie ja ganz ausdrücklich auch einen wichtigen Bereich angesprochen haben, wie Pflege, wo das, glaube ich, uns allen einleuchtet, ähnlich wie in der Gastronomie. Da haben wir ein ähnliches Bild, auch in der Gastronomie insgesamt. Wir haben einen überdurchschnittlichen Teilzeitanteil. Also wenn Sie nur die wichtigen ambulanten und stationären Altenpflegeeinrichtungen nehmen in Deutschland, fast 2/3 der dort Arbeitenden, überwiegend Frauen, arbeiten heute schon in Teilzeit, 65%.
Bei natürlich und Lohneinbußen, ne? Bei einem geringeren Lohn und geringeren Renteneinteil.
Mit einem geringeren Lohn als bei Vollzeitarbeit. Es ist ganz interessant, es gibt zahlreiche Studien, wenn Sie die Leute befragen, warum arbeitet ihr Teilzeit, warum arbeitet ihr nicht Vollzeit, dann hätten wir doch mehr auch Betreuungskräfte zur Verfügung und Pflegekräfte, dann sagen die, wir können unter den Bedingungen, die heute herrschen, das halten wir gar nicht durch, in Vollzeit zu arbeiten. Das schaffen wir nicht. Das heißt also, der hohe Teilzeitanteil ist nicht nur ein Vereinbarkeitsthema von Beruf und Familie, sondern auch manchmal sogar sehr stark eine Abwehrreaktion gegenüber den Arbeitsbedingungen. Und da beißt sich die Katze ein Stück weit in den Schwanz. Die ideale Lösung wäre natürlich, dass wir dann mehr Leute in kleiner Vollzeit von 32 Stunden in der Woche bekommen, die heute noch weniger arbeiten, nur 20 Stunden. Das wäre ja schon ein großer Gewinn. Aber wir brauchen dafür mehr Personal. Also, und jetzt merken wir natürlich, dass uns sowohl in der Pflege wie aber auch in der Gastronomie, die Hörerin eben gerade angesprochen hat, Frau Kirsten, dass wir dort natürlich jetzt einen eklatanten Arbeitskräfte, vor allem Fachkräftemangel haben, der sich über viele Jahrzehnte aufgebaut hat. Also der ist nicht vom Himmel gefallen.
Herr Frey, ich glaube, Sie wollen da noch was drauf erwidern und dann wollen wir die Gedanken mal mit Musik sacken lassen.
Ja, gerne. Also erstmal, ich kann sehr gut anschließen. Also die Teilzeitquote im Pflegesektor zum Beispiel ist schon extrem hoch und in Sachsen-Anhalt überlegt zum Beispiel ein Ableger des Deutschen Roten Kreuzes, in seinen Pflegeheimen auf eine 4-Tage-Woche zu gehen und eines der Hauptargumente ist, eben, sie wollen Fachkräfte anziehen und sagen, bei uns sind ja fast alle in Teilzeit und dann können wir deren Gehalt massiv erhöhen, sozusagen. Also, und ich finde, wenn man Bereiche hat, Gastronomie, Pflege, was auch immer, wo Fachkräftemangel herrscht, dann muss man sich fragen, wie hängt das mit den Arbeitsbedingungen zusammen? Und gerade für die Pflege, Herr Sell hatte ja auch schon diesen Punkt aufgemacht, Personalschlüssel, erreiche überhaupt das Renteneintrittsalter? Das sagt ja schon, zu sagen 40 Stunden plus und dann noch am besten bis 70 oder so, ist einfach völlig unrealistisch, weil man dann eben auf Verschleiß fährt bei den KollegInnen und das Problem auch gar nicht gelöst bekommt. Und es gibt ja auch Studien. Also interessanterweise haben wir mehr Leute, die ausgelernte Pflegekräfte sind, die dem Beruf den Rücken gekehrt haben und lieber woanders arbeiten als offene Stellen. Und da gibt es dann Rückkehrerstudien, die fragen, ja, unter welchen Bedingungen würdet ihr denn zurückkommen in diesem Beruf? Und dann wird gesagt, naja, bisschen bessere Bezahlung, aber vor allem besserer Personalschlüssel, also mehr Leute bringen mehr Leute und maximal 30-Stunden-Woche. Ja? Und damit könnte man bis zu je nachdem wie konservativ ist, man rechnet 200 bis 500.000 Vollzeitstellen füllen. Ja. Und also da würde ich ganz zentral sagen, wenn man den Fachkräftemangel in der Pflege bekämpfen will, dann muss man bessere Arbeitsbedingungen bieten. Und wenn man eh schon beobachtet, dass die Leute in Teilzeit sind, weil Vollzeit gar nicht zu leisten ist, dann ist es erstmal kontraintuitiv, aber die schlauste Strategie aus meiner Sicht, den Fachkräftemangel zu bekämpfen, ist erstmal zu sagen, kommt zu uns, die Arbeitsbedingungen sind gut, 30 Stunden reichen aber auch.
Unsere Hörerin Grit Birkner als Steuerberaterin schreibt uns, ich bin Arbeitgeber und bin eindeutig für die 4-Tage-Woche. Wie schätzen die Experten, also die Herren Sell und Frey, das neue EuGH-Urteil zur Arbeitszeiterfassung in Bezug auf die 4-Tage-Woche ein? Ist das nicht kontraproduktiv, Herr Sell?
Oh, also da sind zwei Dinge jetzt auseinanderzuhalten. Erstens, das Bundesarbeitsministerium muss das Urteil, was schon vor einiger Zeit gefallen ist, auf europäischer Ebene umsetzen. Das sagt vereinfacht gesagt, die Arbeitszeit jedes Arbeitnehmers muss mit einem System erfasst werden. Also Beginn, Ende und Dauer der täglichen Arbeitszeit sollen auf irgendwie erfasst werden, auf Papier oder elektronisch. Und das muss die Bundesregierung jetzt umsetzen. Da geht kein Weg dran vorbei. Aber jetzt geht natürlich der Streit los. Was bedeutet das? Letztendlich wird dadurch erst einmal nur transparent, wie lange die Leute arbeiten, nicht wahr?
Und die Vorschrift in Deutschland darf nicht länger als 8 Stunden und müssen 11 Stunden Pause sein.
Ja, genau. Jetzt, aber das ist jetzt wiederum eine Regelung, die schon immer im Arbeitszeitgesetz war. Die ist auch nicht berührt von diesem Urteil, außer man verändert sie. Und das ist ja der Punkt. Die Arbeitgeberseite oder die Vertreter für der Arbeitgeber fordern seit Jahren eine Veränderung, dass man diese tägliche Höchstarbeitsdauer von normalerweise 8, im Ausnahmefall 10 Stunden pro Tag, dass man die vollkommen streicht und sagt, wir geben nur noch eine wöchentliche Arbeitszeit vor. Und wie die das dann machen, das ist dann deren Sache. Und dagegen läuft natürlich die Arbeitnehmerseite Sturm, weil sie sagt, damit ist sozusagen auch der möglichen Ausnutzung Tür und Tor geöffnet. Es gibt einfach noch einen wichtigen Hinweis, weil hier immer über Arbeitszeitverkürzung geredet wurde. Wir haben natürlich insgesamt Millionen Überstunden, die bezahlt oder auch unbezahlt geleistet werden in diesem Jahr. Und gerade die unbezahlten Überstunden sind natürlich ein Problem, weil wenn Sie so eine Arbeitszeiterfassung haben, dann werden die transparenter. Aber warum das jetzt gegen eine Vier-Tage-Woche sprechen soll, leuchtet mir jetzt noch nicht ein.
Herr Frey, wollen Sie noch was ergänzen?
Ja, also ich kann prima anschließen. Also erstmal würde ich auch sagen, in der Umsetzung von der Vier-Tage-Woche scheint mir jetzt eine Dokumentation der Arbeitszeiten nicht hinderlich, vielleicht eher gut, weil man dann weiß, wo steht man, wohin entwickelt sich's und so. Also da würde ich jetzt kein Problem sehen. Ich würde auch grundsätzlich diese neue Regelung ausdrücklich begrüßen, einfach weil wir in den letzten Jahren auch im Kontext der Digitalisierung, also ich arbeite ja am Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse und da befassen wir uns stark mit der Frage, wie wirkt digitaler Wandel auf die Arbeitswelt, und da konnten wir ja sehen, es kommt zu einer immer größeren Entgrenzung. Ja. Mhm. Und von daher finde ich das erstmal gut, wenn dokumentiert wird. Herr Sell hat ja schon gesagt, die Hälfte der Überstunden wird unbezahlt geleistet, was eigentlich ein Riesenskandal ist. Also da geht es um Milliarden von Löhnen, die verfallen sozusagen oder freundlicherweise von den Beschäftigten gespendet werden. Da muss man sich fragen, muss das sein? Und jetzt auch ganz persönlich, wir sind ja eingestiegen mit einer Frage nach unserer eigenen Arbeitswelt. Und ich muss sagen, also an Unis ist es absolut üblich, dass, nicht an meinem Institut natürlich, aber allgemein, dass irgendwelche Doktorandinnen 50% oder 65% Verträge arbeiten und dann gleichzeitig erwartet wird, dass sie 120% arbeiten. Und da finde ich, es ist ein sehr heilsamer Zwang, einfach mal zu dokumentieren, Leute, es gibt Arbeitszeiten und es gibt auch Ende der Arbeitszeiten und unbezahlte Überstunden sollen nicht sein.
Unser Hörer Holger Krause ist, glaube ich, Arbeitnehmervertreter, oder? Habe ich das richtig übermittelt bekommen, Herr Krause? Was für eine Meinung vertreten Sie hinsichtlich der Vier-Tage-Woche?
Ja, schönen guten Abend in die Runde. Und nicht guten Abend, schönen guten Morgen.
Ich sagen, also bei mir scheint noch die Sonne. Guten Morgen.
Nein, es war jetzt ein Versprecher. Ich sitze nämlich am Frühstückstisch gerade und aus einer sonnigen Halle. Ganz kurz zu meiner Arbeitserfahrungssituation. Also ich bin schon über 35 Jahre berufstätig in verschiedensten Organisationen, weil das Thema Organisation scheint mir ein wesentlicher Punkt um die Machbarkeit. Das hat sich herauskristallisiert. Also angefangen von einem VEB-Betrieb Ende der 80er Jahre über ein Consulting-Büro, mittelständischen Bürobetrieb, jetzt bei einem großen internationalen Konzern. Und genauso unterschiedlich sind dann die Möglichkeiten der Umsetzung oder der eigenen Erfahrung gewesen. Ne? Also gerade aktuell, nicht nur jetzt durch die neuen Diskussionen, auch nicht durch die Corona-Verordnung, hatte dieser Konzern schon gelebte Praxis des mobilen Arbeitens, also mit einer gewissen Freizügigkeit. Dazu muss ich aber sagen, ich bin nicht in den Berufsfeldern, die wiederholt kritisch gesehen haben, die Umsetzbarkeit in ihren Tätigkeitsfeldern sehen sie sehr kritisch, selbst wenn immer auch wieder mit Technologie argumentiert wird, mit besserer Organisation. Also das lässt sich nicht wegreden, das hat ja der Kollege aus Konstanz, glaube ich, richtig aus meiner Sicht bewertet. Cool. Und ich sehe jetzt als Arbeitnehmervertreter zwei verschiedene Probleme. Das eine ist im Grunde den gerechten Austausch, Ausgleich für die wir benötigen. Nämlich das sind diese Tätigkeiten in der Daseinsvorsorge. Egal, ob das Pflege, Verkauf, Feuerwehr etc. ist und Lehrer auch, dass im Grunde genommen, wenn man sagt, oder Kindergarten, jetzt wird es ein großes Problem werden. Es gibt gesetzliche Zusagen, man hat ein Anrecht, aber es gibt die Arbeitskräfte nicht mehr. Letztens las ich in Tübingen, können die Kindergärten nicht mehr hinreichend gesichert werden. Und in meinem konkreten Fall sehe ich im Grunde genommen noch was anderes. Wenn die Arbeit sich weiter hoch verdichtet, nehmen wir mal an, auf 4 Tage, und jeder Arbeitnehmer ist im Grunde genommen, hat die intrinsische Motivation, ich sag's mal auf platt, etwas so wenig wie möglich zu quatschen und ganz effizient seine Stunden runterzuschrubben, dann bleibt natürlich links und rechts wenig von so einer Art Common Sense, Wir-Gefühl, sondern jeder ist da sehr fokussiert auf seine Tätigkeit und dann schaut er aus, Rechner runter. Und dieses soziale Miteinander im Austausch und vor allen Dingen dann auch der Organisation von Arbeitnehmern wird dann immer schwieriger. Das haben wir in Corona schon erlebt. Ja.
Herr Krause, Sie haben jetzt ganz viel erzählt und ich versuche jetzt mal diese 2 Punkte, die sind ja hochinteressant. Also einmal die Solidarität mit Bereichen, wo es schwierig bis vielleicht unmöglich ist, diese 4-Tage-Woche so umzusetzen, über die wir auch schon gesprochen haben. Und der jetzt genannte Punkt, den hatten wir, glaube ich, noch gar nicht. Also die Auswirkung aufs soziale Miteinander, wenn man sich im Betrieb eigentlich vor allem effizient verhalten muss. Interessanter Gedanke, Herr Frey. Was sagen Sie dazu?
Ja, tatsächlich total interessant. Das war auch eine Sorge, die hin und wieder in Unternehmen aufkommt. Da wurden dann jeweils unternehmensspezifische Lösungen gefunden. Also das waren teilweise halt auch Unternehmen, die nicht so furchtbar groß waren. Der größte Betrieb waren 500 Beschäftigte in diesem britischen Fall. Und teilweise wurde dann wirklich sowas gemacht wie, wir haben jetzt immer freitags frei, aber einmal im Monat am Freitag gibt es ein Social Event. Da werden alle eingeladen zum Grillen oder sowas. Ja? Also man hat dann bewusst die frei werdende Zeit auch genutzt, um diese Eigenschaft des Betriebs als sozialem Ort auch zu stärken. Ja. Aber ich glaube, da muss man auch so ein bisschen sich überlegen, hängt das jetzt wirklich alles an der 4-Tage-Woche? Es stimmt, wenn man diese Focus Times hat, dann hat man nicht viel, so viel Zeit, um noch irgendwie Smalltalk zu haben. Aber solche Dinge wie, dass man sich zum Beispiel gar nicht mehr im Betrieb begegnet, wenn viele Kollegen im Homeoffice sind, das sind Probleme, die haben eher allgemein mit der Digitalisierung zu tun. Aber tatsächlich ein total spannender Fall. Und ich denke, das wäre auch was, was man dann gut mit der eigenen Belegschaft besprechen kann. Wir wollen, dass das hat ja auch was mit Unternehmensbindung zu tun. Das hat aber auch was mit Effizienz zu tun, dass man weiß, wen kann man mal schnell für was ansprechen, wer weiß was. Ja. Also da das ernst zu nehmen, scheint mir tatsächlich wichtig. Ja. Und als letztes noch mal ganz kurz dieser Punkt mit der Solidarität mit Bereichen, wo es nicht geht. Also ich würde eben sagen, das gibt es aus meiner Sicht kaum. Aber natürlich haben wir einen massiven Personalmangel in der öffentlichen Daseinsvorsorge. Das hatten wir schon mehrfach. Und ich würde sagen, das liegt halt daran, dass die Arbeitsbedingungen nicht gut sind, ne? Und man deswegen die Leute nicht findet. Und in anderen Ländern ist es anders. Also in Norwegen kommen zum Beispiel in dieser öffentlichen Daseinsvorsorge pro 100.000 Einwohner fast 50% mehr Personal im öffentlichen Dienst ist da vorhanden. Also Pflegerinnen, Polizei, Feuerwehr und so weiter. Und dann kann man sagen, gut, die Norweger, die haben ja Öl, das ist kein Maßstab. Aber auch in Dänemark ist noch ein Drittel mehr. Und da würde ich sagen, das ist einfach eine Frage gesellschaftlicher Prioritäten. Das ist eine Frage der Besteuerung auch. Das muss natürlich refinanziert werden. Aber was man aus meiner Sicht nicht machen sollte, ist zu sagen, bessere Arbeitsbedingungen in dem Bereich gehen halt faktisch nicht. Dann soll man halt sagen, wir wollen nicht, dass die Arbeitsbedingungen besser werden. Okay, dann muss man auch politisch dazu stehen, sozusagen.
Herr Sell, wollen Sie da noch einen Satz zu sagen?
Nein, das alles würde jetzt, glaube ich, dann, für sich überschlagen.
Dann hat vielleicht
zu stark ausweiten.
Unser Hörer Klaus Träumer, das ist am Telefon. Und das finde ich ganz interessant, Herr Träumer. Wir hatten gerade über das soziale Miteinander. Der Hörer Herr Krause hat das soziale Miteinander angesprochen. Ich glaube, das ist auch ein Thema, was Ihnen durch den Kopf geht, auch gerade was die 4-Tage-Woche angeht. Herr Träumer, herzlich willkommen erstmal in der Runde.
Ja, guten Tag, hallo aus Rostock. Ihre Frage kann ich jetzt, glaube ich, so ganz konkret nicht beantworten, das mit dem sozialen Miteinander. Ich muss mal gucken. was mir vor allen Dingen, also ich mache meine Arbeit sehr gerne. Ich bin selbstständig auch, habe 6 Angestellte, sind in der Digitaldruck-Werbebranche tätig und ich mag einfach meine Arbeit sehr gerne, immer schon, mein Leben lang. Und ich kann mir 4 Stunden, 4 Tage die Woche nicht vorstellen, weil ich einfach sehr viel Leidenschaft in meine Arbeit immer gebracht habe. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Thema, also Leidenschaft an der Arbeit. Also für mich ist die Woche immer schon zu schnell rum gewesen, egal in welcher Branche ich gearbeitet habe. Und das gilt natürlich nicht für jede Branche, das ist mir auch klar. Aber Arbeit ist negativ belastet. Das Wort ist negativ belastet. Arbeit ist etwas, was
dagegen man nicht möchten gerne, Sie sich aussprechen. Dagegen möchten Sie sich aussprechen, gegen diese Negativkonnotierung.
Also ja, die Woche muss schnell rumgehen, wir müssen schnell ein Wochenende haben. Wir haben den, ich sage das Wort jetzt mal blöd von einem anderen Radiosender, Mittelfinger, Mittwoch. Also es ist immer negativ und wir wollen alle schnell ins Wochenende kommen. Sicher ist das Wochenende schön und auch gut, aber ich wünsche mir gerne, ich rede mit meinen Leuten immer darüber, dass sie doch Sonntagabend ganz aufgeregt sein sollen, weil sie endlich wieder am Montag bei uns in der Firma stehen können und wir wieder Gas geben können zusammen. Und es muss natürlich dann auch, ja?
Wie freizügig sind Sie denn als Chef jetzt, was zum Beispiel die Arbeitszeiten angeht?
Dazu muss ich sagen, dass ich seit 4 Jahren erst Chef bin, davor immer Arbeitnehmer, Abteilungsleiter und das sehr interessant ist, weil ich merke, dass meine Arbeitnehmer mich zum Arbeitgeber machen. Also das heißt, ich muss als Chef bestimmte Klischees erfüllen.
Ach so.
Und das ist neu für mich gewesen und ich versuche viel mit meinen Leuten drüber zu reden, auch mit Leuten, die neu anfangen, auch mit Praktikanten und für mich steht immer Herzblut in der Mitte. Also, dass wir unsere Dinge machen. Wir sind ja Dienstleister praktisch am Kunden, haben viel mit Kunden zu tun. Und dass wir dafür brennen, was wir tun. Also jeder auf seine Art und Weise. Nicht jeder möchte vorne am Tresen stehen, den Kunden bedienen. Es gibt welche, die möchten auch in Ruhe ihre Arbeit einfach erledigen. Und ich bin schon dafür, dass die Leute, wenn sie möchten, kommen und gehen können, wann sie möchten. Und dass das abgesprochen und organisiert sein muss. Und dass das auch nicht in jeder Branche gut funktioniert, ist mir auch klar. Aber ich glaube, wir müssen ganz früh anfangen, im Kindergarten, in der Schule schon zu erkennen, wofür brennen wir, wofür sind wir praktisch gemacht, was mögen wir gerne und was macht uns Freude. Und wenn ich gerade in solchen Diskussionen mit Freunden auch, dass mir immer wieder entgegnet wird, Arbeit, Freude, im Ernst? Glaube ich nicht.
Herr Träumer, ich wollte Sie jetzt gerade Herr Träumer nennen. Sehen Sie, da kommt sofort so ein freudscher Versprecher.
Ich bin ein Träumer gerne auch, das ist kein Problem.
Herr Träumer hat auf jeden Fall mal einen ganz anderen Punkt nochmal gemacht, nämlich die Bedeutung von Arbeit in unserem Leben, also in dieser Diskussion um die Vier-Tage-Woche nicht zu verachten. Herr Träumer, danke für diesen Beitrag.
Ja, sehr gerne.
Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Und Herr, ein Thema haben wir noch nicht angesprochen. Es gibt ja Erfahrungen zum Beispiel von Volkswagen. Die haben ja mit einer 29-Stunden-Woche bei 10% Lohnsenkung eigentlich so ein ähnliches Modell auch immer schon ausprobiert. Und wie ich den Zahlen entnommen habe, hat das zum Teil zu einem Anstieg der Schwarzarbeit geführt, Herr Sell. Das Thema haben wir bei dieser ganzen Debatte Vier-Tage-Woche überhaupt noch nicht angesprochen. Was sagen Sie dazu?
Ja, Sie sprechen an 1993, als die Volkswagen AG tatsächlich die Vier-Tage-Woche eingeführt hat. 20% weniger arbeiten, 12% weniger verdienen, aber damals zur Bekämpfung von möglichen Massenentlassungen. Und man hat damals, gab es so eine Studie, die war hochinteressant, die hat gezeigt, dass also nach der Einführung der Vier-Tage-Woche in dem Großraum Wolfsburg beispielsweise tatsächlich, da gibt es so bestimmte Indikatoren, wohl das Volumen der Schwarzarbeit gestiegen ist. Und jetzt erweitere ich das mal. Wir hatten ja mehrere Handwerksbetriebe oder Beispiele auch in der heutigen Sendung. Und da wurde ein ganz wichtiger und nachvollziehbares Argument ist ja, die haben dann irgendwie 3 Tage zur Erholung oder für ihre Freizeitaktivitäten. Ich kann mich an ein Fallbeispiel erinnern, wo jemand sagte, ein Handwerker sagte, das ist total super, ich habe jetzt Freitag frei, jetzt kann ich Freitag und Samstag schwarz arbeiten auf dem Bau und dort wirklich gutes Geld verdienen, weil ich brauche das Geld nämlich. Ich habe hier selber Familiengründung und will ein
Was
Haus.
Was heißt das für die ganze Idee der Vier-Tage-Woche? Wir müssen genau hingucken,
ist das wirklich weniger Arbeit dann im Ergebnis oder wird es nur verlagert? Wir haben ja, ich darf an dieser Stelle darauf hinweisen, wir haben zurzeit in Deutschland über 4 Millionen Menschen, die 2 oder 3 Jobs haben. Die haben also einen Vollzeitjob und nebenbei noch einen Minijob oder einen Teilzeitjob. Wir haben also diese Mehrarbeit, die muss ich mitdenken. Also ist sozusagen die Verkürzung der Arbeitszeit im Hauptjob automatisch damit verbunden, dass die Leute also wirklich frei machen und freie Zeit haben und nutzen. Ein Teil, vielleicht ein kleiner, wir wissen es nicht genau, wird auch ausweichen in Mehrfachbeschäftigung.
Ist das jetzt ein Argument, Herr Frey, beispielsweise, ein Argument gegen die Vier-Tage-Woche oder ein Argument, oder wie kann man es eindämmen, diese Gefahr, diese Gefährdung?
Naja, also Schwarzarbeit dämmt man durch Kontrollen ein, ne? Mhm. Erstmal. Aber tatsächlich, ich finde das einen total interessanten Punkt. Man kann auch beobachten, dass ArbeitgeberInnen, die eine 4-Tage-Woche bieten, da ganz verschiedene Einstellungen zu haben. Also die einen sagen, wir finden es eigentlich cool, wenn die Leute am Freitag noch irgendwie selbstständig sind, Yoga-Stunden anbieten, ihren Leidenschaften frönen und da ein bisschen auch was von verdienen. Und andere sagen, nee, das ist genau nicht in unserem Sinne. Die sollen sich doch erholen. Ja, und die finden das dann auch tatsächlich fast so eine Art Verrat sozusagen, wenn die Leute dann am Freitag doch arbeiten. Ich glaube, das also ist eine total interessante Frage. Und also erstmal würde ich sagen, Schwarzarbeit soll nicht sein. Also da muss man wirklich einfach hinschauen. Ja. Und das andere, ob das jetzt wünschenswert sein könnte, dass man 4 Tage klassische Lohnarbeit hat und dann noch so ein zweites Standbein oder so ein Spielbein in einem anderen Bereich. Ja, also ich finde, das ist jetzt erstmal Frage der Aushandlung sozusagen.
Ein Argument ist ja auch, dass also 4-Tage-Woche quasi eine Beschäftigungssicherung ist. Also wenn wir uns angucken, wie sich unsere Arbeitswelt verändert durch Strukturwandel, Digitalisierung, künstliche Intelligenz, wird es ja vielleicht zum Arbeitsplatzverlust ansonsten kommen, wenn wir nicht auf eine 4-Tage-Woche umsteigen, Herr Sell.
Ja, das ist ja das alte Argument, was wir in den letzten Jahrzehnten...
Arbeit auf alle Schultern verteilen.
Genau, nicht wahr? Umverteilung von Arbeit. Und das, was Sie ansprechen, ich darf mal daran erinnern, wir hatten ja schon seit Jahren die Diskussion, bis jeder zweite Job wird wegfallen durch die Digitalisierung. Und jetzt geht das Ganze wieder los mit ChatGPT. Also ich würde da mal den Ball ganz flach halten. Und sagen, wo sind bisher die ganz großen Beschäftigungsverluste? Ganz im Gegenteil, die gibt es natürlich in Teilbereichen, ganz im Gegenteil. Wir hatten noch nie so viel Beschäftigte in Deutschland wie zurzeit. Über 45 Millionen Erwerbstätige. Und wir haben ein steigendes Beschäftigungsbedarf in ganz vielen Bereichen unserer Wirtschaft. Nicht nur Pflege, auch Handwerk. Also da glaube ich, dass das generell volkswirtschaftlich überhaupt nicht zieht. Es zieht aber in bestimmten Branchen. Und ich darf dann erinnern, IG Metall, Forderung für die Zukunft, 4-Tage-Woche in der Stahlindustrie, flächendeckend für alle. Da sagt die IG Metall selber, wenn man sich das anschaut, ja, das dient auch dem, was Sie gerade ausgeführt haben, der Beschäftigungssicherung, weil speziell in der Stahlindustrie droht ein größerer Beschäftigungsabbau. Und da kann man dann natürlich mit einer kollektiven Arbeitszeitverkürzung gegensteuern.
Also sind wir wieder bei dem Thema, dass die Lösung passend zum Betrieb oder eben zur Branche gestaltet sein muss. Solveig-Karin Hanisch ist am Telefon. Frau Hanisch, schönen guten Tag.
Ja, einen schönen guten Tag. Ich rufe an aus Bleckede und ich habe viele Jahrzehnte als Weiterbildungsberaterin der Weiterbildung Hamburg gearbeitet. Und ich habe jetzt Ihre Sendung ganz intensiv verfolgt.
Das freut
nochmal
uns.
Nochmal schönen guten Tag, Herr Frey und auch Herr Sell. Und mir ist deutlich geworden, dass ich ein ganz anderes Arbeitsmodell selbst persönlich gefahren bin.
Aha.
Und zwar habe ich nach der Geburt meines Sohnes, am Anfang war es nicht möglich, aber später eine 4-Tage-Woche gehabt. Und ich bin eine leidenschaftliche Arbeiterin, also was die Produktivität angeht, auch für die Volkswirtschaft. Und habe diese Zeit genutzt, mich weiterzubilden. Also das heißt, mich zu qualifizieren. Habe also 4 Tage gearbeitet und hatte auch noch Zeit, mich zu qualifizieren. Und habe mich sukzessive, das ist mir jetzt erst klar, auch auf eine weitere Tätigkeit nach meiner Rente vorbereitet, weil ich auch ganz viel freiberuflich später gearbeitet habe.
Das ist ein interessanter Gedanke. Also diese Weiterbildung haben wir noch gar nicht im Spiel gehabt.
Genau,
und eben dann auch die Vorbereitung auf andere Lebensphasen.
Ja, ja. Und ich bin jetzt in der Situation, also ich habe bis 2017, dann bin ich in Rente gegangen, als Angestellte gearbeitet und nebenher freiberuflich, also habe Workshops für einen beruflichen Auf- und Umbruch gemacht, habe eine Leidenschaft dafür, die Produktivität, und ich denke, das ist auch ein volkswirtschaftlicher Gedanke, wenn Menschen Freude an ihrer Arbeit haben, dann arbeiten sie und dann arbeiten sie mit Leidenschaft. Mhm. Und das kann im Grunde unserer Gesellschaft nur zugutekommen.
Frau Hannisch, lassen Sie uns mal, Herr Sell, also greifen Sie doch mal diesen Gedanken auch der Weiterbildung auf, weil den fällt mir jetzt gerade auf, hatten wir hier noch gar nicht.
Ja, ein ganz wichtiger Aspekt und ich möchte den koppeln mit der Selbstbeschreibung von der Biografie von Frau Hannisch. Sie hatten ja auch wieder typischer Fall, jetzt eine Verkürzung der Erwerbsarbeitszeit, Vereinbarkeit von Beruf und Familie angesprochen. Ja. Mir ist wichtig, hier nochmal hervorzuheben, der ganze Bereich der unbezahlten Care-Arbeit, wie wir das so neudeutsch nennen, also der Sorgearbeit, der ist ja auch volkswirtschaftlich total wichtig, weil die Leute können nur erwerbsarbeiten, weil es viele gibt, die ihnen den Rücken frei halten. Aber unabhängig davon, da scheint mir den Finger auf eine Wunde zu legen, wenn wir schon differenzieren nach Betrieben und Branchen, vielleicht müssen wir auch den Gedanken ins Auge fassen, wir müssen differenzieren nach Lebensphasen der Menschen. Wenn Sie an die ganzen Babyboomer denken, die wir möglichst lange im Erwerbsleben halten, das wird eine Aufgabe auch für Weiterbildungsberatung sein, dann müssen wir denen auch Modelle anbieten, dass sie bei denen ist eine Verkürzung der Arbeitszeit wirklich oftmals die Voraussetzung, damit sie überhaupt noch länger arbeiten können. Aber es gibt Phasen im Leben, wo man jünger ist, wo man das Geld braucht und auch bereit ist und sagt, okay, um eine Familie zu gründen, um ein Haus zu bauen, muss ich eben jetzt auch mal mehr Arbeit leisten. Also vielleicht müssen wir so eine flexible, auch lebensbiografische Organisation von Arbeitszeit ermöglichen und nicht wieder in so ein Schematismus verfallen wie 5 Tage und jetzt 4 Tage Modell, also für alle.
Ja, Frau Hannisch, Sie haben also einen richtig wichtigen Punkt angesprochen. Übrigens, unser Hörer Tillmann Missfeld hat uns was Ähnliches geschrieben. Er schreibt, ich glaube, wichtiger als die Frage nach den 3 freien Tagen ist doch, wie passen Arbeit und Lebenssituation zusammen? Bei uns heißt das Lebensphasenorientierung. Das bedeutet, es gibt eine sehr große Freiheit, wenn ich am Tag arbeite. Zugleich haben wir keine Teilzeitmodelle, sondern die Möglichkeit, individuell Teilzeit zu vereinbaren. Er schreibt, ich arbeite in einem inhabergeführten IT-Unternehmen. Wir sind rund 100 KollegInnen. Herr Frey, Sie melden sich gerade von hinten.
Genau. Also ich muss erstmal sagen, ich stimme dem auch voll zu, dass es auch einfach von der biografischen Phase abhängt und so. Aber ich würde halt lancieren, warum nicht basierend auf einer 4-Tage-Woche? Ja, dann kann man ja über eine 3-Tage-Woche zum Beispiel sprechen. Und ich finde es auch ein bisschen schwierig zu sagen, etwas ist volkswirtschaftlich rational, also Pflegearbeit, Weiterbildung, also da sind Herr Sell und ich ja total beieinander. Aber warum sondern die Leute individuell dafür zahlen sozusagen. Und da gibt es ja auch Modelle für. Also die IG Metall hat zum Beispiel gesagt, es braucht ein Transformationskurzarbeitsgeld. Die Leute können auf einen Tag die Woche gehen sie nicht arbeiten, kriegen aber einen Lohnausgleich und können dann in der Zeit sich weiterbilden. Also solche Konzepte sollte man dann, glaube ich, auch so ein bisschen weiterverfolgen. Mhm. Ich habe aber eigentlich mich melden wollen wegen einem anderen Aspekt, und zwar dieses Vorbereitung auf neue Lebensphasen. Was ganz stark angesprochen hat. Das fand ich total stark von Frau Hannisch. Und das war auch was wir immer wieder in Interviews gehört haben, dass Leute gesagt haben, mir macht meine Arbeit total Spaß. Also wir denken an Herr Träumer aus Rostock, schöne Grüße. Aber ich will auch nicht, dass ich irgendwann 65 bin oder 67 und dann falle ich so ins Nichts, weil die Arbeit immer so mein Lebensinhalt war. Und die haben dann gesagt, und jetzt, also das waren dann so 60 plus Leute, ja, Beschäftigte, und die haben gesagt, das ist prima. Jetzt habe ich einen Tag die Woche, da kann ich Hobbys ausprobieren, ich kann in ein Ehrenamt einsteigen und so. Und wenn die Lohnarbeit irgendwann von 4 Tage auf 0 fällt, dann habe ich schon einen Backup-Plan sozusagen. Und das fand ich ganz schön.
Ja, Frau Hannisch, vielleicht können wir Frau Hannisch ganz kurz, bei Ihnen hat das offenbar so geklappt, oder? Sie haben sich mit dieser...
Auch jetzt, momentan habe ich die Möglichkeit im Hamburger Coaching-Programm, das ist ja ein Programm, wo Menschen, die speziell wegen Corona Schwierigkeiten im Beruf haben oder in ihrem Arbeitsalltag, auch bei persönlichen Herausforderungen, da habe ich mich drauf beworben und habe zum Glück das auch geschafft und begleite momentan 2 Frauen. Und der andere Punkt ist im Grunde genommen auch der, dass ich natürlich denke, auch in dieser Corona-Zeit, wie kann ich das, was ich mache, weitermachen? Und da habe ich dann so ein Walk for Talk, also Gespräche, also Spaziergang. Und das heißt, ich bin jetzt nach wie vor punktuell noch
tätig.
Beruflich tätig, freiberuflich, zahle natürlich dadurch auch meine Steuern, also nicht schwarz, ist mir ganz wichtig. Und der andere Punkt ist natürlich auch der, dass ich denke, solange ich das kann, hält mich das ja auch lebendig. Also wir haben ja dann auch eine andere Möglichkeit, so persönlich uns irgendwie noch weiterzuentwickeln.
Also ein ganz anderer Übergang. Frau Hanisch, danke für diese Gedanken, die Sie hier mit beigesteuert haben, die wir sonst vielleicht gar nicht bedacht hätten bei unserer Debatte um die Vier-Tage-Woche. Herr Sell, unsere Sendung geht langsam zu Ende. Ein Satz, was nehmen Sie mit aus den ganzen Aspekten, die hier angesprochen wurden?
Also ich bin absolut begeistert, dass wir, ich hoffe, es geschafft haben, wegzukommen von dieser Vorstellung. Es gibt so ein Modell von Vier-Tage-Woche. Ich glaube, die enorme Spannbreite und die Buntheit der notwendigen Modelle, wenn man sagt, da liegt ein wichtiger Beitrag für die Zukunft des Arbeitsmarktes, ist deutlich geworden, auch mit allen Einschränkungen.
Herr Frey, was nehmen Sie mit aus diesen 2 Stunden?
Ja, also ich fand es auch erfreulich, einfach auch die Beispiele aus der Praxis zu hören. Also, dass es einfach auch in Deutschland viele UnternehmerInnen gibt, die sich Gedanken drüber machen, wie können wir bessere Arbeitsbedingungen bieten und das auch ernst nehmen, die Bedürfnisse der Beschäftigten. Also das freut mich, ja. Und ich glaube, wir sind hier einfach in einem interessanten Feld unterwegs. Also mal schauen, wie es jetzt bei der IG Metall weitergeht im Stahlsektor. Und ich freue mich auf die Zukunft.
Und auf die nächsten Sendungen zum Thema Vier-Tage-Woche. Dankeschön an die beiden Herren. Dankeschön an all unsere Hörerinnen und Hörer, die uns geschrieben haben oder die sich beteiligt haben oder beteiligen wollten und leider nicht dran gekommen sind. Also spannendes Thema, was uns erhalten bleibt.